Ich lese das Gleichnis von der Aussaat, es steht bei Matthäus im 13. Kapitel. Jesus sagte: Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Als er die Körner ausstreute, fiel ein Teil von ihnen auf den Weg. Die Vögel kamen und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf felsigen Grund, der nur mit einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Sie gingen rasch auf, weil sie nicht in der Erde verwurzeln konnten. Als aber die Sonne hochstieg, vertrockneten die jungen Pflanzen, und weil sie keine Wurzeln hatten, verdorrten sie. Wieder andere Körner fielen in Dornengestrüpp, das bald das Getreide überwucherte und erstickte. Andere Körner schließlich fielen auf guten Boden und brachten Frucht. Manche brachten 100 Körner, andere 60 und wieder andere 30. Und Jesus sagte: Wer Ohren hat, soll gut zuhören.
Wer Ohren hat, soll gut zuhören. Die Jünger haben Jesus nachher gefragt, was er gemeint hat in diesem Gleichnis. Wir haben in den letzten Reihen jedes Mal ein Gleichnis vorgelesen und wir werden es auch diesmal nicht wirklich erklären. Aber es geht darum, wer Ohren hat, soll gut zuhören. Und es geht darum, was machst du aus dem, was du hörst? Was wird daraus? Ich weiß nicht, ob ich euch folgenden Videoausschnitt schon mal gezeigt habe. Ich habe ihn auf meinem Rechner aus irgendeinem Grund. Ich muss ihn irgendwo mal schon gezeigt haben. Und ich glaube, es war auch in der City Church, aber ich glaube, es war nicht hier. Ich zeige ihn euch also. Wenn es zum zweiten Mal ist, dann ist es nicht so schlimm, weil es ist mein Lieblingsfilmausschnitt. Obwohl in diesem Ausschnitt eigentlich fast nichts passiert. Ihr werdet ihn fast als ein wenig langweilig empfinden. Es geht um einen älteren Mann, gespielt von Jack Nicholson, und dieser Mann ist gerade in Rente gegangen und seine Frau ist gestorben. Das ist aber merkwürdigerweise in dem Film gar nicht so, irgendwie nicht so tragisch für ihn, ich weiß auch nicht. Es nimmt ihm nur irgendwie noch das Letzte, was so richtig Sinn macht in seinem Leben. Und dieser Mann, ihr seht ihn gleich in seinem Wohnmobil, und er ist gerade auf der Heimreise von seiner Tochter. Er hat seine Tochter, seine erwachsene Tochter besucht, weil seine Tochter geheiratet hat. Er war auf der Hochzeit, aber er ist hingefahren, um die Hochzeit vielleicht noch verhindern zu können. Er hatte zu Recht, wenn man den Film kennt, zu Recht den Eindruck, seine Tochter macht einen Riesenfehler, wenn sie diesen Typen da heiratet. Und er denkt: Ich nehme jetzt meinen Mut zusammen, auch wenn ich mir Feinde mache, ich tue einmal das Richtige und ich fahre hin und verhindere das. Er scheitert, sie heiratet und jetzt fährt er zurück. Und hört mal gut hin, was Warren Schmidt, so heißt er, für Gedanken über das Leben hat. Er redet so in Gedanken, nicht mit sich selbst, sondern mit einem kleinen Jungen, der Ndugu heißt, ein Junge aus Tansania. Er kennt diesen Jungen gar nicht. Er hat nur so über so eine Organisation für ein paar Dollar eine Patenschaft für dieses Kind übernommen und schreibt ab und zu so Briefe. Und er hört jetzt sozusagen, wie er so in Gedanken so einen Brief formuliert. Hört mal gut zu, was für Gedanken über das Leben er hat. Schmidt heißt der Film übrigens.
Lieber Ndugu, es freut dich sicher zu erfahren, dass Jeannies Hochzeit ohne Zwischenfälle abgelaufen ist. Mittlerweile sind sie und Randall auf dem Weg ins sonnige Orlando, auf meine Kosten, versteht sich. Was mich angeht, ich habe mich auf den Weg zurück nach Omaha gemacht. Diesmal bin ich durchgefahren und habe nur einmal angehalten. Und zwar an der beeindruckenden neuen Autobahnbrücke in Kearney, Nebraska. Eine Brücke zum Gedenken an den Mut und die Entschlossenheit der Pioniere, die diesen Staat auf ihrem Weg nach Westen durchquert haben. Man muss es selbst sehen, um es glauben zu können. Und mir kam auf einmal der Gedanke, wenn man die Geschichte betrachtet und über die Errungenschaften der Menschen von damals nachdenkt, rückt das vieles in eine andere Perspektive. Meine Reise nach Denver zum Beispiel ist so unbedeutend im Vergleich mit den Reisen, die andere unternommen haben. Dem Mut, den sie bewiesen haben, und den Opfern, die sie bringen mussten. Ich weiß, wir alle sind ziemlich unbedeutend im großen Lauf der Dinge. Ich nehme an, das Beste, das man sich erhoffen kann, ist, etwas zu verändern. Aber was habe ich schon groß verändert? Was auf der Welt ist besser, weil es mich gibt? Als ich in Denver war, wollte ich alles richtig machen. Ich habe versucht, Jeannie davon zu überzeugen, dass sie einen Fehler macht, aber habe versagt. Jetzt ist sie mit diesem Kamel verheiratet und ich kann nichts mehr daran ändern. Ich bin schwach und ich bin ein Versager. Das lässt sich einfach nicht leugnen. In nicht mehr allzu langer Zeit werde ich sterben. Vielleicht in 20 Jahren, vielleicht schon morgen. Es spielt keine Rolle. Wenn ich gestorben bin und nach alle, die mich kannten, wird es so sein, als habe ich nie existiert. Welche Bedeutung hatte mein Leben für irgendjemanden? Mir fällt keine ein. Nicht die geringste. Ich hoffe, bei dir läuft alles gut. Mit freundlichen Grüßen, dein Warren Schmidt.
Ich weiß, wir sind alle ziemlich unbedeutend im großen Lauf der Dinge. Ich nehme an, das Beste, was man sich erhoffen kann, ist, etwas zu verändern, aber was habe ich schon groß verändert? Was auf der Welt ist besser, weil es mich gab? Welche Bedeutung hatte mein Leben für irgendjemanden? Mir fällt keine ein. Immer wenn ich so diesen Ausschnitt anschaue, ist das wie eine Predigt, finde ich. Wie wenn mir jemand auf die Schulter tippen würde und sagt, Christoph, du weißt noch, was das wirklich Wichtige ist, oder? Du hast das noch im Blick gerade, oder? Oder du steuerst nicht gerade mit Vollgas auf einen Punkt in deinem Leben zu, wo du selber mal alt bist und zurückschaust und dir diese Fragen stellst und die Antworten sind nur, mir fällt keine ein. Was auf der Welt ist besser, weil es mich gab? Dieser Satz hat etwas mit unserer Predigtreihe zu tun. Was auf der Welt ist besser, weil es mich gab? Ich glaube, folgendes Wort hat in unserer Predigtreihe bisher noch keinen Raum gehabt. Ich glaube, es ist noch nicht gefallen, aber irgendwie empfinde ich, dass es hier reingehört. Für mich hat jedenfalls diese Predigtreihe ganz viel zu tun mit dem Wort Bedeutung. Was auf der Welt ist besser, weil es mich gab? Bedeutung. Ein paar von euch haben die ersten drei Predigten dieser Reihe verpasst. Mindestens für eine Gruppe, die heute hier ist aus dem Raum Frankfurt. Sind die überhaupt da? Ja, auch hier ganz vorne. Mindestens die dürften sie nicht kennen. Also exklusiv für euch und alle anderen, die nicht da waren. Fasse ich kurz zusammen, was wir eigentlich hier gerade so für eine Thematik haben. Ich glaube, dass das auch wichtig ist, wenn ihr alle drei Predigten gehört habt. Dass ihr nochmal so im Kopf habt, okay, wo stehen wir eigentlich im Moment gerade? Es geht in unserer Reihe um Revolution. Wir glauben zu sehen, dass es Jesus um eine Revolution ging. Und es geht in dieser Reihe darum, dass das seine Kernbotschaft war. Leute, eine Revolution ist im Gange. Das war das, was er predigte. Er hat andere Worte benutzt. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist nahe. Oder die neue Welt Gottes kommt. Oder das Himmelreich ist nahe. Und das war aber keine religiöse Metapher für irgendwie, hey, Gott hat euch Liebe und ist irgendwie da und so, sondern er meinte das ernst. Das Reich Gottes ist nahe. Und wenn ein Reich kommt, dann müssen in der Regel andere gehen. Und das ist Revolution. So, es geht in dieser Reihe also um diese Botschaft und auch ein wenig darum, dass wir den Eindruck haben, die Kirche hat diese Botschaft weitgehend vergessen. Irgendwie ist sie uns verloren gegangen, dass es etwas ziemlich Revolutionäres war. Dass diese Botschaft nicht nur etwas Religiöses ist, so ist die Botschaft, die wir heute oft haben, etwas Religiöses, sondern etwas Revolutionäres. Jesu Botschaft war revolutionär, ne? Gott richtet seine Herrschaft auf, nicht später im Himmel irgendwann mal, sondern jetzt. Und er hat gesagt, kehrt um, ändert euer Leben, werdet Teil dieser Bewegung. Etwas wird sich wandeln, entscheidend wandeln auf dem Planeten Erde. So, und wir haben uns dann angeschaut, was für eine Art von Revolution ist das? Es war eine ganz andere Art von Revolution, als die Leute seiner Zeit das erhofften. Ganz anders auch, als wir das gewohnt sind. Wir haben gesehen, diese Revolution beginnt klein und sie setzt sich auch klein fort. Wie dieses Senfkorn-Ding, was Jesus erzählt hat, ne? Ganz klein, es wird etwas Großes draus. Wie so eine Unkraut ist Senf, ne? Der sich so ausbreitet. So. Also es beginnt klein und es setzt sich auch praktisch von kleinen Leuten zu kleinen Leuten fort und überwuchert die Erde. Die Revolution kommt nicht im Triumph, sondern in Schwachheit. Sie scheitert sogar. Am Kreuz stirbt der Revolutionär. So, wir haben versucht zu verstehen, dass gerade im Scheitern die Stärke liegt. Weil die einzige Waffe dieser Revolution Liebe ist. Und weil Liebe nicht anders kann, als einen Weg zu gehen, der Schwachheit riskiert, der sich verletzlich macht. Okay? Dann haben wir letztes Mal gesehen, dass hinter dieser Revolution eine riesige Vision steckt. Die Vision des Reiches Gottes ist so, dass wir sie fast für eine Utopie halten müssen, wenn wir sie anschauen. Eine Welt, die völlig anders tickt als unsere Welt. Eine Welt, in der die Traurigen, die Hungrigen, die Unglücklichen, die Gequälten glücklich genannt werden. Glücklich sein werden. Eine Welt, die nach dem Rhythmus des Herzens Gottes tickt, könnte man sagen. Ja, in dieser Welt wird Hass durch Liebe überwunden. In dieser Welt wird Sünde mit Gnade bekämpft. In dieser Welt wird Mangel mit Großzügigkeit überwunden. So, und das Krasse, und das versuchen wir immer wieder zu betonen, Jesus sprach nicht von einer Welt irgendwann mal im Jenseits, wenn dann überhaupt, sondern das kann jetzt hier beginnen. Das, glaube ich, haben wir oft vergessen. Das kann jetzt hier beginnen. Ihr könnt das heute leben. Ihr könnt so leben, dass das Reich Gottes Einfluss gewinnt. Und das wäre, zugegeben, ein revolutionäres Leben. Aber, und jetzt bin ich wieder bei dem Clip von eben, das wäre ein Leben mit Bedeutung. Das wäre ein Leben mit Bedeutung. Es wäre etwas besser in dieser Welt, weil wir da sind, weil wir gelebt haben. Okay, eine Menge Leute leben dieses Leben. Ich brauche jetzt mal eure Fantasie. Wir machen eine imaginäre Weltreise. Stellt euch vor, der Sessel, in dem ihr sitzt, gehört, ist Teil eines Flugzeugs, nicht eines Kinos. Oder besser noch, irgendwie eines Fluggerätes, was mehr schwebt als fliegt. Was immer das sein soll. So eine Art Space Shuttle oder was. Und wir heben jetzt hier ab, leise und leicht. Zoomen uns weg, und dass die Google Earth Benutzer, die wissen, wie das so aussieht. Und wir gehen aber schon ziemlich bald wieder runter und zoomen uns so ran in ein kleines Seitental der Schweiz. Wenn ich weiß, dass ich Schweizer bin, hat ich das nicht verstanden. Natürlich müssen wir erstmal in die Schweiz. Und wir zoomen uns ran an eine junge Frau, sportliche Figur. Therese heißt sie, nicht Theresa, sondern in der Schweiz heißt das Therese. Und sie packt gerade ihre Kinder zusammen und gibt sie bei ihren Eltern ab. Nein, bei den Eltern ihres Mannes. Und sie ist ein bisschen in Hektik. Ihr Mann ist mal wieder ein paar Tage unterwegs. Und sie springt ins Auto, sie ist ziemlich knapp dran. Sie will muss heute Morgen noch nach Thun, in einer halben Stunde muss sie da sein, weil sie mit anderen zusammen da ein ehrenamtliches Sportfest organisiert. Therese kennt das Reich Gottes. Und sie versucht als Sportlerin, anderen Sportlern etwas davon zu vermitteln. Wir heben wieder ab und es geht in hohem Tempo nach Süden, auf den afrikanischen Kontinent. Wir kommen mal in 35 Grad Hitze, in einem Land, das wir nicht erkennen, in einer Stadt, die wir nicht benennen können, ein muslimisches Land. David, der nicht wirklich David heißt, geht gerade durch den Hinterhof in ein Haus. In diesem Haus sind schon 20 Leute. Von außen sieht man das nicht. Für diese Leute da drin ist David, der nicht David heißt, ihr Pastor. Er darf das nicht sein in diesem Land, Pastor. Was er tut, ist illegal, aber er liebt diese Leute, diese 20. Geld bekommt er nicht dafür. Wir zoomen wieder weg, weil er ins Haus gegangen ist, wir können ihn nichts mehr sehen. Und es geht über den, was ist das da? Naja, das Meer jedenfalls, Richtung Westen. Atlantik, ne? Argentinien. Im Norden Argentiniens liegt der Chaco, irgendeine Provinz, würde ich nicht kennen, wenn ich nicht wüsste, dass dort jemand wohnt, der Frank heißt. Ein einfaches Haus, wir zoomen uns noch näher ran, sehen ihn am Schreibtisch sitzen, er büffelt gerade so, brütet über Büchern, er übersetzt Arbeitsmaterialien. Frank lebt seit 20 Jahren hier, seine Kinder sind hier aufgewachsen. Und sein Herz schlägt für die Indios. Er begleitet Leute, die kleine Urwaldkirchen, sage ich jetzt mal, dort betreuen. Und seine Frau Ute geht manchmal mit den Indios zusammen in die Hauptstadt, um für Rechte demonstrieren. Manchmal sind sie tagelang dort. Weil das so langweilig ist, was Frank da macht, ihm dazu zu gucken, gehen wir auch wieder weg von Frank und seinem Schreibtisch und zoomen uns jetzt ganz nach Norden, über den ganzen amerikanischen Kontinent, Lake Michigan, eine Kleinstadt, naja, vielleicht gar nicht so viel kleiner als Würzburg, aber für USA-Verhältnisse eine Kleinstadt, am See, dort lebt Kiki. Sie sitzt gerade in ihrem blauen, rumpeligen Van. Und auch sie ist ein bisschen in Hektik. Ihre Töchter sitzen auf dem Rücksitz, singen lauthals. Sie ist alleinerziehend und manchmal ist dieser Spagat zwischen Familie und Beruf für sie etwas, was ihr alles abverlangt. Es ist sogar oft so. Aber in ihrem Kofferraum liegen heute am Sonntag 3 Kisten voller Krawatten. Heute Nachmittag wird sie mit 120 Kindern von einem Kindercamp aus diesen Krawatten Klapperschlangen basteln. Das geht, ich habe das gesehen. So, und jetzt fliegen wir noch weiter nach Westen. So weit nach Westen, dass es für uns schon wieder der Osten ist. Und wir treffen Michael. Er ist mit etwas völlig anderem als Klapperschlangen beschäftigt. Er sitzt in Shanghai in einem der Bar seines Hotels. Er ist Topmanager. Und er sollte eigentlich schon längst im Bett sein. Er ist die ganze Woche schon hier und hat 14, 16 Stunden Tage. Er sollte längst im Bett sein, aber zum ersten Mal, seit sie sich kennen, erzählt sein Kollege ihm von seinen Eheproblemen. Also stellt Micha noch einmal einen Espresso und setzt sich nochmal hin und hört zu und versucht zu erklären, was das Reich Gottes für seine Ehe bedeutet und der Hilfe ist. Und jetzt fliegen wir zurück nach Deutschland. Auf dem Rückweg sehen wir noch Friedhelm. Friedhelm ist pensionierter Eisenbahner, lebt in NRW und er telefoniert gerade. Bei ihm ist wieder Sonntagmorgen. Shanghai war Sonntagabend, passt das ungefähr? Naja, so halbwegs, ne? Jemand erzählt ihm gerade am Telefon, dass die alte Hedwig Zurmühl kaum noch Besuch im Altenheim bekommt. Friedhelm kennt diese Frau eigentlich gar nicht so richtig gut, aber er wird morgen früh einen Blumenstrauß kaufen und er wird aufbrechen, um mit ihr eine Partie Halma zu spielen. Er hofft, dass sie noch fit genug im Kopf ist. Und er macht das, weil er glaubt, dass Jesus das wohl auch gemacht hätte. Diese Menschen kenne ich alle. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob ich ihren Alltag jetzt so präzise beschrieben habe. So ungefähr sieht es aus, wofür ihr Herz schlägt und was sie tun. Ich kenne auch den richtigen Namen von David. Und ich kenne noch, weiß ich wie viele mehr, die so sind. Und auf unserem Globus gibt es Millionen von Menschen, die keine besonderen Menschen sind. Über niemanden dieser Menschen wird man irgendwann ein Buch schreiben. Vielleicht sind sie zum ersten Mal in einer Predigt erwähnt worden, wahrscheinlich. Kleine Leute, inklusive dem Topmanager, kleine Leute. Aber sie sind Anhänger einer Bewegung. Einer versteckten, einer heimlichen, einer konspirativen Bewegung, die aber ganz schön viel bewegt. Und darum tun sie, was sie tun, darum leben sie so, wie sie leben. Manche von diesen Leuten haben ganz radikale Einschnitte in ihrem Leben gemacht, die sogar gefährlich sind, David. Andere leben die Revolution, die Bewegung in einem ganz stinknormalen Alltag. Eine Krankenschwester versucht, trotz zu wenig Zeit und trotz zu viel Routine, irgendwie die Patienten noch als Menschen wahrzunehmen und ihnen ein ganz klein bisschen Liebe zu schenken, wenn sie das kann. Sie versucht, die Revolution im Alltag zu leben. Ein Unternehmer bemüht sich, obwohl seine Firma wächst und wächst und wächst, seine Arbeiter noch mit Namen zu kennen und ab und zu durch den Betrieb zu laufen. Und er bemüht sich, gerechte Löhne zu zahlen, weil er versucht, die Bewegung umzusetzen in seinem Alltag. Er verdient 10-mal mehr als seine Leute, er hat 100-mal mehr Verantwortung, aber er ist nie zu einem Snob geworden. Er fühlt sich nicht anders als diese kleinen Leute. Und manchmal stellt er jemanden ein, um ihm zu helfen, obwohl er weiß, ich würde bessere finden. Diese Menschen sind Anhänger einer Revolution. Diese Menschen sind Weltveränderer, keine großen, aber kleine. Ihr seid Weltveränderer. Was wir hier an Potenzial im Raum sitzen haben, diese Welt zu verändern, ist gigantisch. Die Welt wird nicht besser durch das, was wir hier gerade machen. Die Welt wird nicht dadurch besser, dass irgendwie ein Team von Leuten, 400, 500 Leute, keine Ahnung, wie viel ihr seid, 350, weiß es nicht, einen trendy Gottesdienst irgendwie anbieten. Die Welt wird auch nicht dadurch besser, dass ihr Predigten, dass wir predigen oder dass ihr Predigten hört. Die Welt wird nicht besser, dass wir hier auf der Bühne warum machen. Die Welt wird durch euch besser, die ihr die Predigten ertragen müsst, wenn ihr das in eurem Alltag umsetzt. Also, was ich damit sagen will, wenn ihr die Botschaft Jesu unter der Woche umsetzt, dann ist das eine Bewegung. Dann ist Kirche nicht mehr so eine religiöse Veranstaltung wie das hier, sondern dann ist es eine Bewegung. Also, sozusagen, nehmt den Sonntag nicht mehr so ernst. Nehmt Montag bis Samstag ernster, wichtiger. Lebt als Anhänger einer Revolution, die das Reich Gottes kommen sieht. Darum geht es heute. Anhänger dieser Bewegung sein. Und es geht eigentlich darum, wie kann ich das werden? Wie kann ich mich einklinken in diese Bewegung? Und vor allem auch, warum? Warum sollte ich das überhaupt tun? Das hört sich nicht an, als ob das Leben leichter würde. Das kostet offensichtlich auch was. Ich drehe mich um 3 Fragen. Wenn wir die Anhänger anschauen, Wer ist Anhänger? Was kennzeichnen diese Leute? Warum sollte ich das tun? Und wie kann ich das werden? Okay, das erste, wer ist ein Anhänger? Ein paar Leute habe ich so vor eure Augen gemalt eben gerade, ne? Aber wenn man fragt, okay, was zeichnet eigentlich einen Menschen aus, von dem man sagen kann, er gehört offensichtlich dazu, zur Bewegung, die Jesus angefangen hat. Was ist das? Sind das die, die sonntags zur Kirche gehen? Boah, könnt ihr jetzt schon so ahnen, dass ich das nicht denke? Warum habe ich eigentlich hier Kuli hängt? Dass ich das nicht denke, ne? Denke ich tatsächlich nicht. Das macht es nicht aus, ob ich sonntags zur Kirche gehe. Sind die Anhänger die, die getauft wurden? Sind es die, die beten, die Geld spenden, die CSU wählen? Das ist alles super, um der Korrektheit, der politischen Korrektheit willen. Es gibt auch noch andere Superparteien. Aber wer dazugehört, macht sich nicht fest an diesen äußerlichen religiösen Dingen, die wir so tun. Wir haben letztes Mal oder die letzten Male das Vaterunser gebetet, weil es irgendwie komprimiert, um was es Jesus geht bei seiner Bewegung. Und am Anfang stehen krasse Sätze, wenn man sie sich auf der Zunge zergehen lässt. Da steht, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das murmeln heute Morgen tausende Menschen in Deutschland. Ich frage mich, und ich glaube, die meisten haben keinen Schimmer, was sie da gerade sagen. Ne? Denn wenn du das aus Überzeugung sagst, wenn du aus Überzeugung sagst, dein Reich komme, ich will, dass dein Wille geschehe, dann lebst du ein grelles Leben. Dann bist du im Prinzip ein Rebell. Das ist Revolution. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ne? Wollen wir das wirklich? Wollen die Leute das, die das beten heute Morgen? Ich weiß nicht. Und wir sagen ja nicht, Gottes Wille geschehe im Himmel. Na, das ist ja okay, da oben soll er schalten und walten, wie er will. Eben so wie da oben hier auf Erden. Das, wer sich das wünscht, ich frage mich, wie viele das beten und es ernst meinen. Anders gesagt, wer das mit Überzeugung betet, ich will, dass sich Gottes Wille durchsetzt, und zwar jetzt und hier, das ist mein Wunsch, der betet um Revolution. Und der ist einer von denen, die bei dieser Bewegung dabei sind. Wir haben jetzt ja oft so mit diesem Begriff Reich Gottes um uns geworfen, ne? Ein Reich hat eine Regierung. Zu Jesu Zeit war das ein König. Zu Jesu Zeit war der König ein Cäsar, also nicht Julius Cäsar, sondern das war ein Titel, ne? Die Cäsaren. Man nannte den König, den Kaiser, Cäsar. Im Römischen Reich gab es einen Satz, den man oft, sozusagen ein Bekenntnis, man sagte, Cäsar ho Kyrios. Cäsar ist Herr. Die Christen sagten, könnt ihr im Neuen Testament nachlesen, Christos ho Kyrios. Christus ist Herr. Das ist Revolution. Sowas Ähnliches tun wir, wenn wir das Vaterunser beten. Wir wollen, dass Gottes Wille geschieht, dass sein Reich kommt. Eine revolutionäre Aussage. Das ist übrigens der Grund, warum man die Christen verfolgte im römischen Staat. Das hatte man schon geschnallt, um was es da ging. Obwohl die Christen eigentlich gar nicht vorhatten, irgendwie politische Systeme umzukrempeln. Aber die Aussage, nicht, Cäsar ist nicht Herr, Jesus ist Herr, ist eine brisante. Also was ich sagen will, wer dazugehört, das ist eigentlich ganz einfach zu definieren. Der sagt, in dieser Welt soll Jesus regieren, was bedeutet, in meinem Leben soll Jesus regieren, was bedeuten wird, mein Leben wird sich verändern und ich will das sogar. Ich will mich verändern lassen. Ein Teil dieser Bewegung zu sein heißt, ich lebe eine andere Art von Leben, das bestimmt wird von dem Herrn dieser Welt. Ich lasse einen anderen regieren. Nicht mehr mich, nicht mehr mein Geld, nicht mehr meine Macht, nicht mehr den Egoismus, all das, was mich sonst so bewegt, sondern ich möchte, dass Jesus regiert und deshalb Liebe, Gnade, Großzügigkeit, und zwar in meinem Leben, nicht so allgemein, in meinem Leben. Also wer ist Anhänger des Reiches Gottes? Wer den Herrn dieses Reiches regieren lässt. Zweite Frage, warum? Warum sollte ich das tun? Das ist eine gute Frage. Für manche hört sich das, was ich gerade gesagt habe, so an, dass man Bauchweh kriegt. Vielleicht hast du miese Erfahrungen mit Leuten gemacht, die Macht ausüben. Herrschsüchtige Leute, Leute, die manipulieren, vielleicht einfach nur Ideologien, Religionen, wo du merkst, hier will man mich manipulieren eben. Man will mich verändern, man will mich so machen, dass ich nicht mehr Herr meiner selbst bin. Du hast das vielleicht in irgendeinem Zusammenhang erlebt. Bist auf jeden Fall skeptisch dem gegenüber. Dann ist dir vielleicht eben ein bisschen schlecht geworden, als ich das so gesagt habe. Zur Bewegung gehört der einen anderen regieren lässt in seinem Leben. Warum sollte man dazugehören? Weil Gottes Reich ganz anders ist als das, was wir an Reichen kennen. Weil der Herrscher dieses Reiches so anders ist als das, was wir an Herrschern kennen. Auch wenn wir heute keine Könige oder Cäsaren mehr haben. Wie wird ein Reich für gewöhnlich zusammengehalten? Vielleicht spielt ihr manchmal diese Computerspiele, wo man so irgendwie so einen Landstrich irgendwie besiedelt und die Aufgabe ist, da eine Wirtschaft aufzubauen, eine Gesellschaft, ne, einen funktionierenden Staat sozusagen. Wie hältst du da dein Reich zusammen? Was hält das Reich beieinander? Das sind meistens zwei Dinge. Das eine, Wohlstand. Wenn es allen gut geht, einer der Cäsaren hat gesagt, Brot und Spiele. Wenn die Leute zu essen haben und wenn sie unterhalten werden, dann brauchen wir über Politik uns keine Gedanken machen. Das hält den Staat zusammen, das funktioniert. Solange es den Leuten gut geht, laufen sie nicht weg. Was ein Reich sonst zusammenhält, sind Gesetze, logisch. Ja, und sie werden auch mit Staatsgewalt durchgesetzt. Gut, wenn man in einem Rechtsstaat lebt. Die schlimme Form davon ist, wenn es eine Diktatur ist, wo durch Gesetz unterdrückt wird. Und so wird das Reich zusammengehalten. Hatten wir in Deutschland auch. Das Reich Gottes hingegen ist völlig anders. Viele von Jesu Zeitgenossen haben das lange nicht so richtig verstanden. Es gibt eine Szene im Leben Jesu, da wird es deutlich. Da kommt nämlich eine Mutter mit ihren beiden Jungs zu Jesus. Und diese beiden Jungs sind schon erwachsene Männer und sie gehören zum engeren Vertrautenkreis von Jesus, Jakobus und Johannes. Und die Mutter hat geschnallt, Jesus redet die ganze Zeit von einem Reich, was er aufbauen will. Und sie hat auch verstanden, Jesus ist irgendwie Herr in diesem Reich. Und sie hat einen konstruktiven Vorschlag, sie sagt, könnten meine beiden Jungs, das sind gute Jungs, könnten sie so Vize-Leute in deinem Reich sein, so die Position direkt nach dir besetzen? Und sie denkt in diesen Kategorien, ne? Wie wir denken, wie ein Reich zusammengehalten wird. Und Jesus sagt ihr, dass sie keine Ahnung hat, um was sie da gerade bittet. Weil die Position, die er im Reich Gottes einnimmt, eine ist, wo wir nicht tauschen wollen. Jesu Position ist am Kreuz geendet. Und er sagt ihr, dass er gar nicht in der Lage ist oder gar nicht die Vollmacht hat, Plätze zu verteilen. So, aber dann nimmt er das zum Anlass, mit seinen Jüngern über sein Reich zu reden, weil seine Jünger haben das mitgekriegt, ne? Die beiden da, Johnny und Jakob, ne? Die wollen wieder eine Extrawurst und sie ärgern sich. Und Jesus sagt, okay, kommt zusammen, ich muss euch was erklären. Und ich schätze, er hat es ihnen zum x-ten Mal erklärt, was sie über das Reich Gottes immer noch nicht verstanden haben. Ich zitiere ihn mal. Er sagt, ihr wisst, die Herrscher der Völker, der Großen in der Welt, unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. So hält man ein Reich zusammen. Bei euch, im Reich Gottes, muss es anders sein. Wer unter euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer an erster Stelle stehen will, soll euch Sklavendienste leisten. Auch der Menschensohn, er meint sich selber, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Warum sollte ich Teil eines Reiches werden, wo ein anderer regiert? Weil in diesem Reich nicht beherrscht wird, sondern weil in diesem Reich gedient wird. Nicht unterdrückt, sondern geliebt, befreit. Nicht runtergedrückt, sondern aufgerichtet. Und zwar nicht nur unter den Leuten, die zu diesem Reich gehören und die unter der Regierung leben, sondern das gilt zuallererst für ganz die oberste Stelle. Jesus sagt im Grunde, in diesem Reich wird Gott euer Diener. Versteht ihr das? Und das muss sich auf euer Leben übertragen. Alles steht Kopf. In diesem Reich gibt der, der das Leben geschaffen hat, sein Leben her, damit die anderen leben können. Vor zwei Wochen haben wir das kurz angerissen, dass das, was am Kreuz passiert, wo Jesus sein Leben hergibt, dass das eigentlich zentral ist, um das Reich Gottes zu verstehen und dass darin die Kraft des Reiches Gottes liegt, die Stärke. Und ich habe gesagt, eigentlich müsste man jetzt viel mehr erklären. Warum ist gerade das Scheitern der Jackpot-Gewinn? Weil das, was am Kreuz passiert, da wo Jesus sein Leben aufgibt, das Wesen des Reiches Gottes zeigt wie nichts anderes. Aus Liebe wird der Erste zum Letzten. Und stirbt einen Tod, den nur die schlimmsten Verbrecher damals sterben sollten, zur Abschreckung. Der Herrscher wird zum Diener. Das, was am Kreuz passiert, das hält das Reich Gottes zusammen. Und was da am Kreuz passiert, ist Versöhnung. Versöhnung der Menschen mit Gott. Nicht Versöhnung von Gott mit uns. Ist überhaupt nicht nötig. Versöhnung von uns mit ihm. Es gibt ein Problem. Wir Menschen wollen das eigentlich nicht, einen, der uns beherrscht. Wir wollen auch keinen Gott, wenn wir ehrlich sind. Wir wollen vielleicht einen, der für uns sorgt oder sowas. Aber einen, der uns regiert, das passt uns nicht. Wir trauen ihm im Prinzip nicht so richtig. Manchmal hassen wir ihn sogar. Und es gibt noch Schlimmeres. Manchmal ist er uns einfach wurscht. Deswegen brauchen wir Versöhnung mit Gott, wenn wir mit diesem Gott Reich Gottes bauen wollen. Wenn Gottes Reich kommen soll, brauchen wir Versöhnung mit Gott. Und am Kreuz wird das deutlich, Gott fordert es nicht von uns, sondern er schenkt es uns. Weil er der wird, der von ganz oben nach ganz unten geht. Versteht ihr, warum mich das Reich Gottes anzieht? Ich habe überlegt, für was für einen Vergleich man nehmen könnte. Das zieht mich an wie wenn du morgens runterkommst und jemand hat schon Kaffee gekocht. So zieht sich das in die Küche, wenn du Kaffee magst, zugegebenermaßen. Oder wie Motten vom Licht angezogen werden. Versteht ihr, warum mich dieses Reich anzieht und nicht abschreckt, selbst wenn ich von Herrschaft höre, von jemandem, der mein Leben regieren will, wenn ich sehe, wie er das tun will. Wenn ich sehe, dass die Stärke dieses Reiches nicht in der Macht liegt, sondern in der Liebe zwischen dem Herrscher und seinen Kindern. Dieses Reich, von dem Jesus redet, ist kein Staat. Dieses Reich ist eine Familie. Und der Herrscher dieses Reiches wird lieber Vater genannt als Herr. Wäre das nicht so, würde man mich dort nicht reinkriegen. Ich habe mir das mal so überlegt. Angenommen, ich wüsste, es gäbe einen allmächtigen Gott. Das wüsste ich. Und dieser allmächtige Gott hätte irgendwelche Regeln aufgestellt, wie das Leben zu laufen hat. Und ich weiß die Regeln. Ich wüsste sie. Und ich wüsste sogar, dass er darauf besteht, dass ich so lebe. Es gäbe dafür allerdings keinen Blumentopf zu gewinnen. Muss auch nicht, weil er ist Gott, ich bin nur ein Mensch, ich habe mich danach zu richten, gefälligst. Es wäre mir, ehrlich gesagt, wahrscheinlich piepegal. Es gibt Religionen, die haben so einen Gott. Und ich glaube, es würde mich nicht jucken. Außer, dieser Gott lässt so seine Muskeln spielen, dass ich gezwungen werde, es zu tun. Aber wenn ich nur mit der Hölle gedroht bekomme, ich glaube, es würde mich kalt lassen. Ich würde das nicht ernst nehmen. Aber ein Gott, von dem Jesus sagte, es ist ein Vater, und er kommt ganz nach unten, der ist so anders. Der zieht mich an, wie das Licht Motten anzieht. Schau dir Passion of Christ an. Ich habe es nicht getan, weil es mir zu... Aber wenn du das aushältst, schau es dir an und dann siehst du einen Gott, der alles tut, um dein Herz zu gewinnen. Darum darf er mein Leben regieren, kann man sagen, weil er mein Herz gewonnen hat und dafür ganz nach unten gegangen ist. So sieht das aus. Herrschaft im Reich Jesu. Ne? Jesus sagt, hey, wenn ihr nach oben wollt, dann müsst ihr nach unten. Und ich glaube nicht, dass er damit gemeint hat, ihr geht mal nach unten, weil dann finden euch die Leute toll, dann kommt ihr irgendwann ganz nach oben. Okay, das letzte noch. Wie werde ich Teil dieses Reiches, wenn ich das will? Wie kann ich Anhänger dieser Bewegung werden? Und ich habe gedacht, man kann das in 5 Schritte teilen. Sind ein bisschen inspiriert von diesem Buch, was ich hier schon ein paar Mal vorgestellt habe von McLaren. Wenn ihr jetzt nicht wisst, von was ich rede, fragt am Büchertisch. Der erste Schritt ist eigentlich etwas, was du hoffentlich gerade tust. Nämlich zuhören und nachdenken. Ich habe eben gesagt, dass Jesus diese Art von Geschichten erzählt hat, ne, die man so leicht versteht und so gar nicht versteht. Und ich glaube, zum großen Teil hat er das getan, einfach weil er wollte. Die Leute sollen zuhören und dann sollen sie nachdenken. Dann sollen sie nachdenken. Denk nach. Manche Leute treffen wichtige Lebensentscheidungen aus dem Bauch. Irgendwie ist ein Gottesdienst total ergreifend, die Musik ist bewegend, der Redner ist geschickt im Überzeugen von Leuten. Vielleicht ist heute diese Gefahr nicht so da. Aber irgendwie ist die Stimmung so, dass Leute eine Bauchentscheidung treffen für ein Leben mit Gott. Und das kann gut gehen. Das ist nicht immer schlecht. Ich sag dir heute aber mal, denk nach. Hör zu und dann denk nach. Du musst die Bibel selber lesen. Du musst darüber nachdenken. Du musst dir anschauen, was Jesus gesagt hat und ob er das so gemeint hat, wie wir dir hier verkaufen, dass er es gemeint hat. Du musst anfangen, über das Leben nachzudenken, über die Welt und darüber, wie sie tickt, diese Welt. Und darüber, warum alles so schief läuft. Und woher das Leid kommt. Und ob das, was Jesus gesagt hat, eine Hoffnung sein könnte. Das kannst du nicht einfach so schlucken hier, das musst du selber durchdenken. Gibt Jesus wirklich überzeugende Antworten? Lies mal die Bergpredigt und überleg dir, so ein Leben, könnte das etwas verändern? Denk nach, kann es sein, dass Gott uns liebt? Kann das sein und nicht runterdrücken will? Denk darüber nach, ob das möglich ist, dass, weil ein Mann vor 2000 Jahren an einem Kreuz starb, dass das die Weltgeschichte verändert. Denk darüber nach, ob es möglich ist, dass das, was so in deinem Kopf abgeht, seit ein paar Wochen oder Monaten oder was immer, dass das sein könnte, dass Gott zu dir dadurch redet. Denk das durch, ob das sein könnte. Denk darüber nach, ob wo in deinem Leben dir Gottes Reden schon begegnet ist. Ich habe mal gesagt, Gott flüstert. Ob du Gott flüsterst, Gottes Flüstern schon gehört hast. Also zuhören und nachdenken. Das zweite ist der Schritt des Vertrauens und des Glaubens. Irgendwann muss man sich entscheiden, ob man Gott seine Liebe glauben will oder nicht. Ob man Vertrauen darauf setzt. Ob man das will, dass man das riskiert, er darf mein Leben riskieren. Letzte Sicherheit gibt es nie. Das ist immer ein Risiko, wie beim Heiraten. Ne? Wer kann garantieren, dass das gut geht, wenn zwei Menschen heiraten? Garantieren kann es keiner. Trotzdem wissen die beiden die oder der oder keine. Und eine Entscheidung ist ein Risiko natürlich, aber wenn ich es nicht irgendwann wage, dann entscheide ich nie, dann heirate ich nie. So ähnlich ist es mit der Sache mit dem Reich Gottes. Vielleicht hast du schon ultra lange zugehört und ultra lange nachgedacht, dann könnte es sein, dass du heute Morgen sagst, hey, ich vertraue. Und das ist ein Risiko. Das dritte ist, wir werden gleich ganz zum Schluss wieder das Vaterunser beten. Und vielleicht könnt ihr es diesmal mal so beten, dass ihr euch bewusst macht, will ich das wirklich beten? Und vielleicht ist das für dich die Möglichkeit, hey, das ist mein erstes Gebet an Jesus, dass ich so ernst meine, dass ich sage, ja, ich will das wirklich. Ich fange an, mit dir zu leben. Das dritte ist Geschenke annehmen. Das ist der dritte Schritt. Das ist tatsächlich so. Der Boss dieses Reiches möchte dich beschenken. Für mit ein paar Dingen, die du brauchst, um im Reich Gottes zu leben. So Dinge wie Liebe, Annahme, Vergebung, Frieden, Leben, Hoffnung, Kraft. Und mit etwas, was wertvoll ist, das man es kaum beschreiben kann. Mit einem Teil von sich selber. Wir nennen das Gottes Geist. Und ich sage mal, was theologisch inkorrekt ist, glaube ich, inkorrekt ist. Sozusagen ein Teil seiner Seele. Gottes Geist ist ein Teil seiner Seele, seines Wesens, seines Spirits. Also Gottes Geist zu bekommen, bedeutet Gottes ständige Anwesenheit in dir, die dich verändert, nach und nach, zu einem anderen Menschen macht. Und über diese Sache könnte man jetzt 5 Predigten auch nochmal halten. Der vierte Schritt ist, die Bewegung ausbreiten. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass du Teil einer Religionsgemeinschaft wirst, die deine Seele irgendwie rettet, sondern es geht darum, dass du Teil einer Bewegung wirst. Und die will mehr als nur deine Seele retten. Gott will durch dich seine Art von Leben ausbreiten. Durch seinen Geist in dir will er seine Bewegung ausbreiten. Das bedeutet, dass du beginnst, so mit Menschen umzugehen, wie Gott mit dir umgeht. Darum tun diese Leute das, was ich eben beschrieben habe, da über den Globus verteilt. Und Leute, das zu tun, was Gott uns gibt, weiterzugeben, das kann Berge versetzen, das kann Ehen retten, das kann kaputte Seelen heil machen, das kann eklige Nachbarn zu Freunden machen, das kann tote Kirchen zu Leben erwecken, das kann Kriege beenden. Was du bei Gott erlebst, das gibt weiter. Und was dazu gehört, geh von Anfang an durch diese Welt mit dem Wunsch, ich will, dass sich das Reich Gottes so ausbreitet, dass auch andere noch Teil dieser Bewegung werden. Und wenn nötig, dann flüstere ich den Leuten zu, was mich bewegt hat, Teilnehmer zu werden. Und ich bin Gottes Stimme in ihrem Ohr. So, und das fünfte, der fünfte Schritt ist Konspiration, so heißt ja unsere Reihe. Ne? Konspiration kommt angeblich von dem Wortstamm her, da ist ja Spirit auch irgendwie drin, ne? Atem, Geist, so. Leute, die so nah zusammenstehen, dass sie den Atem des anderen spüren. Das ist was Konspiratives. Diese Bewegung, wo du Teilnehmer würdest, ist keine Einzelkämpfersache, sondern immer eine Gemeinschaftsbewegung. Alle diese Leute, die ich da eben beschrieben habe, sind eingebunden in eine Gemeinschaft. Alleine würden sie untergehen. Und das ist eigentlich Kirche sozusagen. Reich Gottes zum Anfassen. Total bruchstückhaft, total noch nicht der Himmel auf Erden, aber ein Ansetzen, das, was Gott seine Familie nennt. Also der fünfte Schritt ist, such eine konspirative Gruppe, muss man jetzt richtig verstehen, ja? Teil dieser Bewegung zu sein, das gibt zumindest meinem Leben Bedeutung. Das fasziniert mich an dieser Reihe hier. Ich bin nur ein ganz kleines Leut, aber Teil einer großen Sache. Und im Reich Gottes sind es die kleinen Dinge, die das Reich Gottes ausbreiten. Die kleinen Dinge, die Anhänger dieses Reiches umsetzen. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu About Schmidt. Was auf dieser Welt ist besser, weil es mich gab? Das ist eine Frage. Ne? Schaut euch einfach mal den Schluss dieser Szene an und ich werde danach nichts mehr erklären, sondern die Band kommt zum letzten Lied nach oben.
Lieber Mr. Warren Schmidt, mein Name ist Schwester Nadine Gauthier vom Orden der Schwestern des Heiligen Herzens. Ich arbeite in einem kleinen Dorf nahe der Stadt Mbeya in Tansania. Eines der Kinder, die ich betreue, ist der kleine Dugo Umbo, den sie unterstützen. Dugo ist ein sehr kluger und besonders liebenswerter Junge. Er ist ein Waisenkind. Kürzlich musste er wegen einer Augeninfektion medizinisch behandelt werden, aber es geht ihm schon wieder gut. Er isst sehr gern Melone und malt mit viel Begeisterung. Dugo und ich möchten, dass Sie wissen, dass er all Ihre Briefe erhält. Er hofft, dass Ihr Leben schön ist und Sie gesund sind. Er denkt jeden Tag an Sie und Ihr Glück liegt ihm sehr am Herzen. Dugo ist erst 6 Jahre alt und kann noch nicht lesen und schreiben, aber er hat ein Bild für Sie gemalt. Er hofft, dass Ihnen sein Bild gefällt. Mit freundlichen Grüßen, Schwester Nadine Gauthier.